Die allerletzte Session von heute, freut mich natürlich, dass doch so zahlreich einige dazugekommen sind. Ich bin Olivia Klose, Technical Evangelist bei der Microsoft Deutschland GmbH und ich konzentriere mich als TE oder als Evangelist eher so auf die Themen, die jetzt hier gerade stehen, Machine Learning, Big Data, und dann kann man das natürlich ein bisschen breiter fassen zu IoT, Internet of Things. Kurze Frage vorweg, wer hat denn schon was mit Machine Learning gemacht? Okay, die gerade aufgezeigt haben, eher was Richtung Azure Machine Learning oder allgemein Machine Learning? Azure Machine Learning? Okay, gut. Ich werde jetzt in den nächsten 60 Minuten allgemein eine Einführung zu Machine Learning geben. Dann irgendwie die Idee von Azure Machine Learning, also eines unserer Produkte, oder was wir allgemein was zu Machine Learning machen. Und werde dann ein Szenario genauer mit euch durchgehen, und zwar zu Predictive Maintenance, weil das ist ja eigentlich auch eines der heißen Buzzwords heutzutage in Deutschland. Fangen wir einfach mal an. Ich glaube, das ist jetzt für viele nicht unbedingt neu, howold.net, aber ich glaube, weil das jetzt so die letzte Session ist, hier so ein bisschen, so einen kleinen Lacher brauchen wir wahrscheinlich schon. Wer hat das schon mal ausprobiert mit howold.net? Okay, doch so wie, oder wer kennt howold.net? Ah, okay, dann vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Howold.net ist eine Seite, die letztes Jahr zu unserer Bild-Konferenz rausgekommen ist. Und die Idee war dabei, Machine Learning irgendwie human zu machen. Human insofern, okay, was ist denn Machine Learning? Und letztendlich war das eine Seite, wo ein Developer, glaube ich, 2 Wochen lang dran gesessen hat und bestimmte Face-APIs hernimmt, was vorher zu Project Oxford gehörte und jetzt zu Cognitive Services. Was diese Face-APIs machen, sind letztendlich, man lädt ein Foto hoch und dann wird erstmal erkannt, ob da ein Gesicht zu sehen ist, ja oder nein. Und wenn ja, dann wird berechnet, ob, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das jetzt ein männliches oder weibliches Gesicht ist. Und dann wird auch noch berechnet, irgendwie, wie alt dieses Gesicht eigentlich aussieht. Wir von Microsoft waren selber überrascht, dass es doch irgendwie viral geworden ist. Liegt wahrscheinlich auch zum Teil an den Promis, die das alle genutzt haben. Es hat sich sehr schnell verbreitet. Interessanterweise waren sogar 20 Leute aus Nordkorea, die diese Seite ausprobiert haben, woher sie jetzt auch Internet her haben. Und wir haben natürlich sehr wichtige Sachen dabei gelernt. Und zwar, Leute teilen es immer sehr gerne, wenn es richtig ist. Wie man das jetzt hier bei dem Mädel sehen kann. Wobei, darüber kann man sich natürlich streiten, nailed it. Also wir haben jetzt einfach nur angenommen, okay, richtig. Aber es könnte natürlich auch heißen, so nailed it, okay, ich sehe richtig gut jung aus. Leute teilen es viel lieber, gerade jetzt im Zeitalter von Social Media, wenn es eigentlich falsch ist. Und hier mal so ein paar Beispiele. Ellen DeGeneres, eine ziemlich bekannte Talk-Moderatorin aus den USA in den Mitte 50ern, ist natürlich super zufrieden mit dem Service. Oder hier einer, der seinen 110. Geburtstag feiert, wird aber erkannt als 71. Maybe an Edge Case, genau. Und natürlich, also ist immer sehr interessant, was Leute dann damit tatsächlich anfangen. Und Marketing hat das natürlich nicht, also hat die Chance sich nicht vergehen lassen, das jetzt zu nutzen. Hier zum Beispiel Aged to Perfection. Oder wir haben tatsächlich dann eine Kooperation mit Coca-Cola gemacht. Coca-Cola, wusste ich zum Beispiel auch nicht, ist letztes Jahr im November 100 Jahre alt geworden. Das heißt, wenn ihr da ein Foto von euch hochlädt mit einer Coca-Cola-Flasche da ganz vorne, und das sollte ein sehr genaues Bild sein, dann wird tatsächlich auch eine, also wird das dann auch erkannt, weil unser Data Science Team hat dann die Algorithmen da ein bisschen weiter getweakt. Eigentlich dahinter stecken dann noch weitere neuronale Netze, und dann wird eine Flasche erkannt und dann steht da 100. Heißt natürlich nicht, die Flasche ist 100 Jahre alt, aber die Firma ist jetzt 100 Jahre alt geworden. Und hier haben wir natürlich ganz wichtige Tipps, wie man denn jetzt jünger aussehen kann, weil dafür haben wir jetzt Data-Driven Proof sozusagen. Ein Tipp für die Männer unter euch, sich rasieren, das könnte helfen. Anscheinend, also wenn man lächelt, hat man natürlich mehr Falten und dementsprechend würde man älter aussehen. Und für die Amerikaner, ganz interessant, anhand von Donald Trump, mit Cappy sieht man immer jünger und hipper aus, laut howold.net. Das ist natürlich jetzt nur ein witziges Beispiel, wie Machine Learning eingesetzt wird. Was ich persönlich ziemlich cool finde, ist Skype Translator. Wer hat das mal ausprobiert? Okay. Also, okay. Skype Translator, also das ist eigentlich, das ist eine ziemlich coole Story an Machine Learning. Bei Skype Translator geht es darum, okay, oder vor 2 Jahren, der Chef von Microsoft Research hat eine Keynote in China gehalten, konnte aber selber als Amerikaner, also jetzt klischee-mäßig kein Mandarin, sondern hat weiterhin seine Keynote auf Englisch gehalten. Seine Stimme wurde aber erstmal erkannt, das wurde dann sozusagen, also Speech Recognition, dann wurde das übersetzt in Mandarin und dann per Speech Synthesis wurde das Übersetzte in seiner Stimme in Mandarin wiedergegeben. Das ist also sozusagen eine simultane Übersetzung. Natürlich ist das noch in Preview, dementsprechend gibt es da immer noch so ein paar Sachen, die man da verbessern könnte. Aber trotzdem, das ist eine Rieseninnovation und selbst die außerhalb von Microsoft sind begeistert davon. Und das ist jetzt, also das könnte man einfach auch bei Skype installieren und das selber mal ausprobieren. Das ist so tatsächlich eher möglich aufgrund des letzten Hypes bei Machine Learning, was man, also Deep Learning hat der ein oder andere wahrscheinlich auch schon gehört, tatsächlich nur möglich durch die jetzt oder die Infrastruktur, die hier zur Verfügung steht. Bei Deep Learning geht es einfach nur darum, okay, wir haben neuronale Netze, wir versuchen das menschliche Gehirn nachzuahmen. Und Deep Learning, wie der Name eben sagt, es gibt da extrem viele tiefe Schichten und dementsprechend sind dann solche Soft-Sachen wie Speech Recognition oder Image Recognition, also Bilder zu erkennen, erst überhaupt möglich. Ein anderes Beispiel von Machine Learning oder auch eines meiner Lieblingsbeispiele ist Netflix. Wer hat Netflix zu Hause? Und wer ist ein Riesenfan von House of Cards? Ah, okay. Ich finde Netflix in 2 Sachen extrem interessant. Zum einen, da sage ich immer, Big Data makes House of Cards. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein super Skript geschrieben oder für eine Serie, müssten das dann aber in allen möglichen Hollywood-Studios erstmal pitchen. Und nehmen wir mal an, wir sind tatsächlich in einem Studio irgendwie erfolgreich. Dann sagen die meisten Studios aber erstmal, okay, wir möchten das erstmal testen bei einem bestimmten vorselektierten Publikum. Und wenn die sagen so yay oder nay, dann können wir entscheiden, ob wir weitere Folgen oder weitere Staffeln produzieren würden. Netflix hier hat das aber anders gemacht. Netflix hat natürlich Unmengen an Daten, weil die wissen genau, wie viele Folgen von House of Cards ich in einer Nacht geguckt habe oder ob ich nach 10 Minuten bei einem Film schon ausgeschaltet habe. Das sind klare Indikatoren, die brauchen jetzt nicht unbedingt mein Rating dafür. Und die haben festgestellt, unter ihren Kunden sind extrem viele riesengroße Fans von entweder Kevin Spacey oder Filme von David Fincher oder sind auch Fans von der Original-BBC-Serie House of Cards und haben dann einfach 1 und 1 zusammengezählt und sind dann auf Kevin Spacey und David Fincher gegangen und haben gesagt, okay, wisst ihr was, wir haben schon unsere Zahlen analysiert, hier habt ihr 100 Millionen US-Dollar, macht bitte 2 Staffeln. Ist ein Riesenrisiko, was sie eingegangen sind, weil 2 Staffeln, das ist ja also schon viel mehr als nur eine Folge. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, weil, okay, vielleicht jetzt nicht hier unbedingt repräsentativ, aber House of Cards hat eine ziemlich große Fan-Community. Der zweite Aspekt, was ich an Netflix ziemlich cool finde, ist natürlich der Recommender Engine. 2011 hat Netflix gesagt, dass 75% der Filme, die geguckt werden auf Netflix, durch ihre Empfehlungen geguckt werden. Das ist eine Riesenzahl, das ist eigentlich keine Empfehlung mehr, sondern eigentlich ziemlich klar ein Navigator. Netflix kann ziemlich gut beeinflussen, welche Filme oder welche Serien ihr gucken werdet. So, wir haben jetzt einige Beispiele gesehen, wie sieht dann Microsoft Machine Learning? Und dabei haben wir 4 Adoption Challenges oder Herausforderungen allgemein bei Machine Learning gesehen. Natürlich fängt man da immer an mit also Specialized Skills, also woher kriegen wir denn diese Unicorns, diese Data Scientists, die doch irgendwie gleich irgendwie Gold aus unseren Daten hermachen können. Das nächste wäre Infrastruktur, also ich Bevor ich bei Microsoft angefangen habe, habe ich mich mit Machine Learning in der medizinischen Bildgebung mich gekümmert und fühlte mich natürlich ganz cool, weil ich dann quasi Leben retten könnte, insofern, dass ich feststellen könnte, ah, okay, laut diesem CT-Scan sieht man da eine höchste Wahrscheinlichkeit nach einem Tumor. Hier war aber, also ich kann mich noch daran erinnern, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie meine Experimente laufen ließ, habe ich erstmal auf die Serverinfrastruktur von meiner Uni habe ich mich darauf gestützt. Das heißt, nicht jeder hat eigentlich einen Server bei sich zu Hause im Keller stehen. Das nächste mit Long Time to Insight. Ich habe meine Experimente laufen lassen und dann so nach 1-2 Tagen habe ich endlich irgendwelche Ergebnisse bekommen. Die waren dann meistens frustrierend, musste ich alles nochmal von vorne machen, andere Parameter ausprobieren. Ziemlich frustrierend eigentlich. Aber das sind so zwei Sachen, die natürlich auch Herausforderungen bei Machine Learning allgemein sind. Die lassen sich recht schnell lösen durch eben jetzt Cloud Computing, dass man das alles viel eher skalieren kann. Und das letzte mit Productization Complexity. Hier wird gemeint, dass, nehmen wir mal an, wir haben einen Data Scientist. Nehmen wir an, wir haben schon das beste Modell erstellt oder herausgefunden aus den Daten, die wir jetzt haben, aus den Petabytes an Daten. Wie sollen wir das dann in Production reinbringen? Und das ist tatsächlich auch eines der größten Probleme, weil die meisten Data Scientists arbeiten in R oder in Python. Der Production Code ist aber nicht zwingend in diesen zwei Sprachen. Das heißt, diese Modelle müssen dann erstmal quasi übersetzt werden in anderen Code. Und das dauert natürlich auch wieder ein bisschen länger. Und hier gibt es zum Beispiel auch eine ziemlich coole Story von Microsoft, also ja, msn.com. Wir haben natürlich hier unsere Werbungen und wir möchten die Werbungen speziell auf bestimmte Leute irgendwie darstellen. Unsere Data Scientists haben das dann gemacht, haben ein Modell erstellt und dieses Modell lief perfekt in den USA, aber super blöd in Japan oder in Deutschland. Okay, dann machen wir einfach nochmal ein Modell speziell für Japan, speziell für Deutschland. Und dann hat sich das natürlich immer so erweitert. Für jedes Land sollte dann ein weiteres Modell erstellt werden. Das war eigentlich nicht so das große Problem. Das Modell konnte ziemlich schnell erstellt werden. Die Schwierigkeit war tatsächlich, das in diese einzelnen Seiten da einzuimplementieren. Dass es dann irgendwie letztendlich 300 verschiedene Modelle gab, aber irgendwie die Übersicht oder der Überblick verloren ging, okay, welches Modell sollte jetzt wo reingepackt werden und dass dann eigentlich der Großteil dieser Modelle gar nicht wirklich in Production eingesetzt wurde. Und dazu haben wir, oder unsere Antwort dazu ist sozusagen Cortana Intelligence Suite. Die Idee hierbei ist, sozusagen Machine Learning zu demokratisieren. In anderen Worten, jeder hat sowieso Zugang zu irgendwelchen Daten, jeder sollte aber in der Lage sein, Machine Learning irgendwie einsetzen zu können. Dazu unter Cortana Intelligence Suite stecken einige verschiedene Dienste. Die ich jetzt mal hervorgehoben habe, sind die speziell zu Machine Learning. Natürlich das allererste Azure Machine Learning. Dann das zweite mit dem gelben Elefanten, HD Insight, also Hadoop und Spark. Hadoop hat natürlich auch eine Machine Learning Library, Mahout heißt das, das wird natürlich auch auf Azure supported. Oder Spark hat dementsprechend auch seine eigene Machine Learning Library. Und dann natürlich ganz rechts hier Cognitive Services und Bot Framework. Werde ich später nochmal drauf eingehen. Gucken wir uns das mal, oder wir sehen das immer sehr klar in einer Pyramide. Fangen wir erstmal mit diesen Machine Learning Algorithmen an. Wir bei Microsoft haben um die 2000 Data Scientists und die, also sei es jetzt in Microsoft Research oder in Office 365 da drin arbeiten oder jetzt zum Beispiel an Cortana arbeiten. Der nächste Schritt ist aber, okay, nicht jeder hat natürlich einen Data Scientist bei sich in der Firma. Wie kann man das denn ein bisschen erleichtern? Und da ist dann eben die Antwort mit Azure Machine Learning oder mit dem Studio, was ich meistens so Visio für Data Scientist nenne. In anderen Worten, hier nur mal kurz ein Screenshot, ich werde das danach in der Demo genauer zeigen, ist das ein webbasiertes Studio, das heißt, nichts muss man man muss nicht extra was installieren, man muss keine Hardware extra kaufen. Alles webbasiert im Browser eurer Wahl und könnt dann dementsprechend Module einfach per Drag and Drop reinziehen und dann ein Modell erstmal trainieren lassen oder bauen und dann in Production einsetzen. Dann der nächste Schritt ist dann sozusagen dieses Operationalization. was ich mit dieser, mit der letzten Challenge meinte, mit dieser Productization Complexity. Wie kann man denn dieses Modell ziemlich schnell einbauen? Und hier ist dann die Idee, okay, wir haben ein Modell gebaut, das dann sofort als Webservice innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten deployen oder publizieren. Und das kann in allen möglichen Applikationen konsumiert werden, sei es jetzt in einer Excel-Tabelle, in einer Webseite, in Dynamics und so weiter und so fort. Und da möchte ich einfach gleich mal ein Beispiel durchgehen, und zwar zu Predictive Maintenance. Predictive Maintenance ist natürlich ja, eines der beliebten Buzzwords. Ich habe da immer ein bisschen recherchiert. Normalerweise ging es, also bisher war das ja meistens mit Preventive Maintenance. Das heißt, okay, ich schicke jetzt alle 2 Jahre einen Techniker zu dem Aufzug hin, um zu checken, okay, ist da jetzt alles noch in Ordnung? Condition-based Maintenance ist, okay, ich würde einen Techniker hinschicken, sobald bestimmte Bedingungen in Kraft getreten sind. Nehmen wir jetzt zum Beispiel bei ThyssenKrupp Elevators, da haben sie festgestellt, einfach die Zeit, die die Aufzugtüren brauchen, um zu schließen oder zu öffnen, zeigt oder ist ein Indikator allein dafür, ob es bald ausfallen wird oder nicht. Das ist dann einfach ein normales Threshold. Ah, okay, braucht mehr als 5 Sekunden. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es in den nächsten 2 Wochen ausfallen würde. Dieses Predictive Maintenance geht dann eigentlich noch einen Schritt weiter, und zwar da rauszufinden, wann ist der Zeitpunkt, dass dieser Aufzug genau ausfallen wird. Das jetzt allgemein, was Predictive Maintenance ist. Wie sieht das denn jetzt auf der anderen Seite mit Machine Learning aus? Oder wie sieht denn jetzt der Prozess genau aus? Das ist momentan noch eine sehr grobe Struktur. Wir fangen natürlich mit den Rohdaten an. Aber bei Machine Learning reden wir, also da ist der große Unterschied zwischen Big Data und Machine Learning. Bei Big Data redet man meistens so von Petabytes an Daten. Bei Machine Learning reden wir da jetzt eher von Gigabyte von Daten. Das heißt, der nächste Schritt ist dieses Cleaning, also das Säubern der Daten oder die Daten in eine bestimmte Form rein massieren. Das ist tatsächlich der Schritt, der am meisten Zeit kostet. Also meistens 80% der Zeit eines Data Scientists wird damit verbracht, einfach nur die Daten zu säubern. Als Beispiel beim Kundenengagement oder Proof of Concept von 5 Tagen, 4 Tage haben wir damit verbracht, aus einem Datensatz von mehr als 6,5 Millionen Datenpunkte danach weniger als 1 Million Datenpunkte noch zu bekommen. Sobald wir das dann gesäubert haben, kommt dann erst der Schritt, jetzt können wir unser Modell bauen. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten oder mehrere Algorithmen. Sei es jetzt ein Random Forest, Decision Jungle, neuronale Netze und so weiter und so fort. Und dann zum Schluss, nehmen wir mal an, wir haben jetzt unser Modell gebaut, dann in Production einsetzen. In Production, also Predict. Sobald wir neue Daten irgendwie reinbekommen haben, möchten wir gleich on the fly dann rausfinden, es wird in den nächsten in 10 Tagen wird dieses Maschinenteil ausfallen. Dementsprechend sollte in 9 Tagen das eigentlich ausgetauscht werden. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Und das ist dann auch die Einleitung zu der Demo. Und zwar die grün hervorgehoben sind, Define Objective, Access and Understand the Data and Preprocessing. Das sind die Schritte von den ersten und zweiten, also Data und dann Clean Data. Wir wollen die Daten erstmal weiter säubern, oder man nennt es auch bei Data Scientists meistens Feature Engineering. Define Objective, das ist natürlich super wichtig. Bei einem Kundenengagement, da haben wir, der eine Kunde hatte mehrere WLAN-Router in einer Shopping Mall eingepflanzt und möchte und hat natürlich alle 2 Minuten irgendwie die Handys von den Einkäufern angepingt und konnte dementsprechend eigentlich gut tracken, wo jetzt welches Device hingeht. Und dann so, was wollt ihr denn jetzt eigentlich mit den Daten machen? Der Kunde, wir möchten das Shoppingverhalten verstehen. Viel zu wischiwaschi. Also es muss eine viel klarere Frage sein, irgendwie sowas wie, was können wir jetzt dieser Person als nächsten Shop wirklich empfehlen? Oder wann wird dieser Besucher nochmal in eine Shopping Mall reinkommen? Der nächste, Access and Understand the Data. Natürlich, die Daten müssen erstmal verstanden werden. Und dann Preprocessing, das ist das, was am meisten Zeit kostet. Wir wollen ja kein Modell bauen mit irgendwie 40.000 Input-Daten oder Input-Features, sondern eigentlich nur die relevanten Spalten oder die relevanten Attribute hernehmen. Sobald wir das dann gesäubert haben, haben wir dann bestimmte historische Daten, also sozusagen unsere Erfahrungen, und bauen dann darauf ein Modell. Bauen heißt hier in diesem Fall, okay, wir splitten erstmal die Daten auf in einmal Trainingsdatensatz und Testingdatensatz. Training heißt, okay, wir nehmen normalerweise so 80% der Daten her und wollen jetzt erstmal ein Modell bauen. Diese 20%, die wir hier zur Seite gelegt haben, sind dafür da, um zu testen, wie gut war denn jetzt eigentlich unser Modell? Und darauf basiert dann zu sagen, okay, das muss ein bisschen besser werden, Accuracy war nicht wirklich hoch genug und so weiter und so fort. Dementsprechend hier Training Testing Dataset, Train Model, okay, wir haben jetzt unser Modell gebaut, und dann Apply Model, also das Modell, was wir trainiert haben, wenden wir jetzt mal als Test auf diese 20% der Daten an. Und zum Schluss Evaluate Model, also wir wollen das Modell dann nochmal genauer bewerten. Dann jetzt der letzte Schritt mit Predict, können wir das dann endlich einsetzen mit neuen Incoming Data und Apply Model, also das Modell einfach anwenden und zeigen dann genau diese Prediction Results an, also die Ergebnisse, sei es jetzt in Excel oder in CRM oder wie auch immer. Ein Datensatz, den ich hier jetzt nehme, ist einer von NASA, ist öffentlich zugänglich, und alles, was ihr hier wissen müsst, ist, es geht hier um Motoren eines Flugzeuges, und wir wollen da jetzt, ja, bestimmte Sachen herausfinden. Was meine ich mit bestimmten Sachen? Und hierfür gibt es mehrere Klassen an Machine Learning Problemen. Einmal Regression oder Survival Analysis. In anderen Worten, wie lang lebt noch dieses Maschinenteil? Binary Classification, also da nehme ich öfters das Beispiel mit Überlebenschancen auf einer Titanic. Also es gibt da nur zwei Outcomes, entweder du überlebst oder du überlebst nicht. Hier wäre das dann so, okay, wird das in den nächsten 15 Tagen noch funktional sein oder nicht? Multi-Class Classification, hier könnte man natürlich mehrere Kategorien haben, wie zum Beispiel, wird es in den nächsten 5 Tagen ausfallen oder in den nächsten 10 Tagen oder wird es noch mehr als 10 Tage überleben? Zum Beispiel in diesem ThyssenKrupp-Fall war das so, dass Multi-Class Classification genutzt wurde, um festzustellen, welche die Top 3 Fehlerursachen bei diesem Ausfall des Aufzuges sind. Und dementsprechend, also sobald man dann die Top 3 oder die 3 höchstwahrscheinlichsten Fehlerursachen herausgefunden hat, kann man dementsprechend den richtigen Techniker dahin schicken, weil kann ja gut sein, dass jetzt dass nicht alle Techniker sich super gut auskennen in allen 400 Fehlermeldungen. Und dann Anomaly Detection, natürlich, wenn da so ein Stream ist an Daten, die reinfließen, und dann möchte man eigentlich irgendwie eine Warnung bekommen, wenn da auf einmal die Temperatur mehr als 100 Grad ist oder wie auch immer. Genau, hier habe ich das nochmal genauer beschrieben. Und gehe dann, glaube ich, am besten in das Szenario rein. Okay, das ist hier das Azure Machine Learning Studio. Kann jeder zugreifen, also wenn ihr euch eines merken solltet von dieser Session, ist es diese Seite, studio.azureml.net, weil selbst ohne Azure Subscription könnt ihr euch da mal austoben und das einfach mal ausprobieren. Wie in einer Kochshow habe ich da schon was bereits vorbereitet, und wir sehen hier 3 Datensätze, einmal Train, Test und dann Ground Truth. Gucken wir uns mal das Trainingsdatensatz erstmal genauer an. Es bringt nichts, das hier schon mal zu gucken, ich zeige es trotzdem mal, weil das sind natürlich die Rohdaten, die jetzt nicht so super schön aussehen oder nicht viel Sinn machen. Und zwar genau so. Und ich glaube, das ist, also wenn man mit Daten irgendwie rumhantiert, sehen die meistens immer so aus. Dementsprechend haben wir hier dann schon mal so ein R-Script geschrieben, um das besser zu parsen. Ich klicke dann hierauf und dann kann ich das genauer visualisieren. Und sehen, okay, wir haben hier mehr als 20.000 Datenpunkte mit 26 Spalten. Hier erstmal eine Spalte ID, okay, Maschinenteil Nummer 1, Und wir sehen, dass die ersten Zeilen eigentlich nur zu Maschinenteil Nummer 1 da ist. Der Grund ist einfach, hier die nächste Spalte mit Cycle, es wird da einfach nur ein Count gemacht, okay, wie viele Cycles hat denn jetzt ein Maschinenteil durchgemacht? Hat jetzt weniger was mit der Zeit zu tun, sondern eher was mit dem Gebrauch. Und dann die folgenden Features oder folgenden Spalten sind alle, also so Settings, also Operational Settings, dann S1 bis S21, glaube ich. Muss mal gucken, genau. Das sind einfache, also 21 unterschiedliche Sensormessungen zu diesem einen Maschinenteil. Okay, aber wir sehen, was wollen wir denn jetzt eigentlich genau hierbei vorhersagen oder berechnen? Was wir hier berechnen wollen, ist die sogenannte, also RUL, Remaining Useful Life. Wie lange wird dieses Maschinenteil eigentlich noch leben? Dementsprechend wäre dann der nächste Schritt, einen Augenblick. This module generates the labels for the training data. Genau, hier werden dann drei weitere Labels erstellt, also drei Spalten werden erstellt. Warum drei? Zum einen eben dieses RUL, Remaining Useful Life, das wäre dann eben dieses erste Beispiel, Survival Analysis. Das zweite wäre dann was zu Binary Classification, hier in diesem Fall ist es dann, okay, wird es in den nächsten 15 Cycles ausfallen oder nicht? Und das dritte Label, das zeige ich hier auch mal kurz, ist dann eher was zu Multi-Class Classification, also wird es in den nächsten 15 Cycles ausfallen oder in den nächsten 30 Cycles ausfallen oder überhaupt nicht. Hier bei Remaining Useful Life wird einfach nur so eine Art Backwards Counter. Also hier 191, wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, weiß ich gar nicht, okay, es werden nur die ersten 100 gezeigt, aber Fakt ist, sobald wir bei der Zeile 192 sind, war es dann eigentlich mit den Daten zu Maschinenteil Nummer 1 und dann wird es gleich weitergehen zu Maschinenteil Nummer 2 und dementsprechend wieder so ein Cycle Counter da durchgehen. Okay, wir haben jetzt hier drei Labels erstellt. Eigentlich würde es reichen, nur eines dieser drei Labels zu erstellen, aber jetzt hier nur zur Übersicht haben wir da jetzt mehrere gemacht. Hier dann Feature Engineering. Also eigentlich könnten ja diese Features auch ausreichen. Hier werden aber noch weitere, ich glaube so um die 40 unterschiedliche noch erstellt. Ich kann hier, achso, genau, hier dieses Data Labeling. Es werden da 40 noch weitere erstellt und zwar Durchschnittswerte, weil also bei Predictive Maintenance Szenarien reichen meistens, also sind Rohdaten nicht wirklich hilfreich. Es sind da eigentlich viel hilfreicher Durchschnittsdaten über mehrere Cycles, nicht tatsächlich über einen Zeitraum, sondern okay, wie oft wurde das denn jetzt genutzt, um da zu sehen, okay, was gibt es denn da für Trends. Wurde hierbei auch gemacht, ich kann auch mal kurz zeigen, wie viele dann dazugekommen sind. Was dazugekommen sind, sind Durchschnittsdaten und Standard Deviation. So. Wir sehen, okay, ursprünglich waren ja 26 Spalten da, hier sind es diesmal 71. Wir sehen hier noch S21, das bisher noch gekommen ist, und dann hier A1, A2 und so weiter und so fort. Das sind die Average-Daten über mehrere, also meist, ich glaube hier in diesem Fall 5 Cycles. Und dann hier weiter hinten, okay, da kann man sogar klicken, hier dann noch die Standard Deviations eben für diese gleichen 21 Sensordaten. Und hier wiederum diese drei Labels, die wir im Voraus erstellt haben mit Remaining Useful Life, Label 1, also Binary Classification und hier Multi-Class Classification. Das geht natürlich hier noch so weiter. Hier zum Schluss, also hier bei Project Columns, hier projiziere ich Spalten. Also hier in diesem Fall sage ich nur, okay, von diesen drei Labels interessiert mich eigentlich nur das erste, also Remaining Useful Life. Dementsprechend kann man das hier auf der rechten Seite mit Launch Column Selector, also hier definiere ich, welche ich eigentlich rauskicken möchte. Begin with all columns, okay, ich möchte alle Spalten behalten, außer folgende Spaltennamen, ID, Label 1 und Label 2. Einfach, also warum wurde die ID-Spalte rausgekickt? Also dadurch, dass jetzt Maschinenteil irgendwie 1 oder 2 oder 10 ist, sollte eigentlich keine Auswirkungen darauf haben, wie lange dieses Maschinenteil eigentlich noch leben würde. Hier habe ich das dann noch normalisiert. Und das war es dann eigentlich zu diesem Pre-Processing. Sieht ein bisschen komplizierter aus als in den sonstigen Demo-Szenarien mit irgendwie, ja, Titanic-Überlebenschancen berechnen. Aber hier ist das trotzdem recht simpel gehalten. Um ehrlich zu sein, das meiste Pre-Processing, was man machen würde, oder dieses Datensäubern, macht man meistens nicht in diesem Azure Machine Learning Studio, sondern eher irgendwie in SQL Server oder in Azure SQL DB und so weiter. Also ja, andere Möglichkeiten. Oder wenn es ein Hadoop-Cluster ist, dann über Hive-Skripte. Okay, das war's dann eigentlich. Wir können dann hier weitergehen dazu, wie man dann eigentlich ein Modell baut. Hier habe ich dann noch ein Modul reingeholt, und zwar Filter-Based Feature Selection. Hier ist es, also wir haben da jetzt, wie viele waren es, irgendwie 71 Spalten. Wir wollen aber nicht alle 71 Spalten haben. Uns interessieren eigentlich nur in diesem Fall 35 Features, was man hier auf der rechten Seite sehen kann, Number of Desired Features. Dieses Modul ist dafür geeignet, um herauszufinden, welche sind denn die 35 relevantesten Features. Da kann man sich natürlich drüber streiten, was heißt denn relevant? Und dafür gibt es mehrere mathematische Möglichkeiten, um da jetzt so ein Feature zu scoren. Werde ich hier jetzt nicht drauf eingehen, würde, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Jedenfalls kriegen wir dann hier zum Schluss einen Datensatz mit 35 Spalten. Okay. Hier natürlich RUL, das ist die wichtigste Spalte hier in diesem Fall, weil das ist das, was wir ja berechnen möchten. Und sehen dann hier 36 Spalten, also einmal Label plus 35 Features. Und die sind dann hier auch aufgelistet, also A4, also ein Average zu Sensor 4 und so weiter und so fort, geordnet nach Relevanz. Und dementsprechend können wir dann anfangen, ein Modell zu bauen. Wenn ich sage, ein Modell zu bauen, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, also Machine Learning Algorithmen herzunehmen. Hier machen wir Regression, also Remaining Useful Life. Wie viele Cycles überlebt denn noch ein bestimmtes Maschinenteil? Und hier könnte man zum Beispiel ein Boosted Decision Tree hernehmen und so weiter und so fort. Ich werde danach noch ein paar Referenzen geben, weil unser Data Science Team hat auch mal ein Cheat Sheet erstellt oder so eine Art Entscheidungsbaum, wann welcher Algorithmus eigentlich am besten geeignet ist. Hier könnte man zum Beispiel ganz hier so per Brute Force alle möglichen ausprobieren. Hier habe ich jetzt ein Decision Force Regression hergenommen. Dann kommt Train Model, weil hier nimmt es zwei Inputs. Einmal ein untrainiertes Modell, also hier sowas, was sowas wie ähnliches ist wie ein leeres Template. Und dann auf der anderen Seite muss da natürlich einen Datensatz reinführen, weil dieser Algorithmus sollte auf diesem bestimmten Trainings- oder auf diesem bestimmten Datensatz trainiert werden. Das nächste wäre dann Score Model. In anderen Worten, dieses Modell anwenden auf den letzten 20% der Daten, die wir da zur Seite geschoben haben. Oder hier in diesem Fall, dadurch, dass wir ja drei Datensätze von der NASA bekommen haben, können wir einfach diesen Testdatensatz hernehmen, der NASA schon zur Verfügung gestellt hat, und da dann anhand der Ground Truth, also dem dritten Datensatz, feststellen, ob das denn jetzt gut war oder nicht. Machen wir hier mit Score Model, und dann hier zum Schluss mit Evaluate Model können wir das dann genauer bewerten, wie gut denn jetzt eigentlich ein Modell abgeschnitten hat. Zugegebenermaßen bei Binary Classification, also bei binären Klassifizierungen, ist das ein bisschen einfacher zu sehen, weil da ist dann meistens so eine Kurve und dann kann man gleich visuell sehen, ah, okay, Modell A sieht ein bisschen besser aus als Modell B, und dementsprechend würde ich dann Modell A nehmen. Hier in diesem Fall würde ich meistens hier Mean Absolute Error nehmen, also die durchschnittsabsolute Fehlermessung hernehmen, um zu sehen, okay, wie stark es denn jetzt eigentlich von dem Wahrheitswert abneigt. Okay, nehmen wir jetzt mal an, wir haben hier in diesem Fall vier unterschiedliche ausprobiert und können die dann alle auflisten und können dementsprechend auch sehen, welche von denen ein bisschen besser abgeschnitten haben. Hier würde ich sagen, die ersten zwei haben eigentlich am besten abgeschnitten, weil wenn wir uns diesen Mean Absolute Error hier angucken, die ersten zwei Werte waren extrem gering oder geringer als die anderen zwei Werte. Wenn wir uns jetzt eins von denen nehmen können, also wir können einfach das erste Modell hernehmen, hieß es, okay, wir nehmen dieses Modell, um daraus jetzt einen Webservice daraus zu machen. Wie man das macht, ist dann hier einfach unten rechts auf Setup Web Service. Und weil ich das schon gemacht habe, steht hier dann sowas wie Update Predictive Experiment. Weil ich das hier schon gemacht habe, klicke ich einfach hier mal auf Predictive Experiment. Und hier geht es einfach darum, ein Experiment zu erstellen, wo es einfach komplett durchläuft. Da muss nichts mehr trainiert werden, sondern alles, was ich definieren möchte, ist, was ist Input und was ist Output. Input hier in diesem Fall ist... Wow. Ist quasi das hier, visualize, und zwar all diese 76 Features, die wir ja schon vorher berechnet haben mit den Durchschnittsdaten und Standard Deviation. Wo man das machen könnte, ist dann hier in diesem Fall haben wir dann noch ein HDInsight-Cluster hergenommen oder ein Hadoop-Cluster hergenommen, um darauf dann Hive-Skripte laufen zu lassen und diese Durchschnittswerte dann schon zu berechnen. Okay, hier in diesem Fall sind es 68 Spalten, aber das waren halt diese 21 Sensordaten plus 21 Durchschnittsdaten plus 21 Standard Deviation Daten. Hier kann ich dann, okay, ich zoome mal hier ein bisschen raus, aber hier habe ich dann dementsprechend definiert, okay, da ist der Web Service Input und hier ist der Web Service Output. Was hier rauskommt, ist letztendlich nur Remaining Useful Life. Achso, noch ein bisschen mehr, und zwar erstmal die ID, okay, um welches Maschinenteil handelt es sich hier genau, in welchem Cycle ist denn jetzt dieses Maschinenteil momentan und wie hoch ist oder wie lange ist noch die Lebenszeit hier von diesem einen Maschinenteil. Gehen wir mal zurück. Okay, das klingt natürlich alles ein bisschen komplex. Das ist ein Experiment, was ihr zu Hause auch selber ausprobieren könnt, weil das ist ein Template, was hier zur Verfügung stellt. Ich nehme mal an, die Slides werden sowieso danach noch rumverteilt. Da könnt ihr das finden. Hier war das jetzt speziell nur zu diesem Machine Learning Teil. Es gibt mittlerweile auch ein anderes Template, das nennt sich dann Solution Template, wo dann noch weitere Azure Services drangebunden werden. In anderen Worten, gucken wir uns mal die Architektur ein bisschen genauer an. Wir haben hier bestimmte Sensordaten, die reinfließen oder reingestreamt werden in Azure Event Hub, also in Telemetrie-Ingress. Per Azure Stream Analytics wird dann immer festgestellt, okay, was sind denn jetzt die genauen Messungen in einem 5-Sekunden-Zeitfenster oder 10-Sekunden-Zeitfenster oder so ähnlich. Das könnte man dann zum einen in Power BI eben darstellen, weil es gibt da einen gewissen Connector zwischen Azure Stream Analytics und Power BI. Auf der anderen Seite wurde hier das dann einfach abgespeichert in Azure SQL Database, dann rüberkopiert in Azure Blob und bei diesem Rüberkopieren wurde dann auch eine HD Insight Cluster hergenommen, um diese Durchschnittswerte, also diese A1 bis A21, SD1 bis SD21 dann zu berechnen. Und dann wird dann dieser Webservice von Azure Machine Learning immer wieder aufgerufen, um zu wissen, wie hoch ist denn jetzt eigentlich die verbleibende Lebenszeit zu diesem einen Maschinenteil. Dieser Teil oder diese Pipeline da unten wird orchestriert mit Azure Data Factory, was eigentlich ganz cool ist, also kann man auch schön diagrammmäßig dann sich angucken. Wenn man das ein bisschen einfacher machen möchte, was jetzt hier bei Predictive Maintenance nicht funktioniert, aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt, wir würden ein etwas einfacheres Machine Learning Modell hernehmen, wo keine Durchschnittswerte berechnet werden müssen, kann man das auch direkt in Azure Stream Analytics als Funktion immer aufrufen. Das ist natürlich sehr interessant bei so Anomaly Detection, also Erkennung von Anomalien, wo dann einfach gleich eine Warnung rausgeschickt wird, wenn das jetzt irgendwie wirklich raus aus dem Raster fällt. Muss mal kurz gucken. Ah, okay. Die Frage ist jetzt, sieht ja ein bisschen visueller aus, aber es sieht ja ganz danach aus, dass ich ja doch viel was zum Machine Learning lernen müsste. Was gibt es denn dafür sonst noch für Möglichkeiten? Und da ist halt die Idee mit diesem Marketplace. Und zwar nehmen wir mal an, vor 100 Jahren, wenn wir uns einen Anzug irgendwie anschaffen lassen wollten, hieß es, wir müssen dann zu einem Schneider gehen, es wird dann maßgeschneidert und dann hat man seinen perfekten Anzug. Mittlerweile lässt man sich jetzt nicht wirklich einen Anzug maßschneidern lassen, weil man Anzüge überall, sei es in Hugo Boss oder in Zara oder wie auch immer, gleich finden kann. Und meistens dann eigentlich auch in den passenden Größen. Und das ist eigentlich auch die Idee von dem sogenannten Machine Learning Marketplace, was wir hier haben. Was dann für ISVs und Developers ganz interessant ist. Weil, ehrlich gesagt, wenn es so um Recommendations geht, muss man nicht immer wieder die gleichen Algorithmen erstmal hernehmen und dann das genau trainieren lassen auf den einen Datensatz, sondern es reicht einfach nur, so ein Template herzunehmen und da einfach nur die 10 Gigabyte oder die 10 Petabyte an Daten herzugeben und dann wird automatisch dann ein Recommender Engine für einen erstellt. Das ist dann unter anderem hier bei den Cognitive Services oder dem Bot Framework. Vielleicht für den einen oder anderen schon bekannt, kam oder wurde announced bei der Bild vor 2 Wochen, was vorher Project Oxford war und jetzt hier auch noch erweitert wurde mit einigen Bing Services oder Bing APIs. Hier nochmal kurz aufgelistet, was sind denn das alles für APIs, die man hier hernehmen könnte? Zum Beispiel hier Vision oder Speech, da kann ich auch mal ganz kurz eine Demo zeigen. Hier zum Beispiel habe ich schon im Voraus einige Gesichter schon trainieren lassen mit Kollegen, die jetzt hier vor Ort sind oder wahrscheinlich schon alle auf der Heimfahrt sind. Und ich könnte hier das dann auch tatsächlich ausprobieren. Gehe ich dann hier auf Face Identification Demo und mal schauen. Und voilà. Wurde dann erkannt, Olivia Klose, 27 Jahre alt, und in Klammern die Wahrscheinlichkeit oder wie confident jetzt hier diese Face API ist, dass es sich hierbei um Olivia Klose handelt. Man könnte natürlich hier auch noch Emotion oder ich mache mal hier, ich glaube doch Emotion Recognition. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon von diesen Emotion APIs gehört. Es gibt da 8 verschiedene Kategorien und die sind dann immer ganz witzig. Also zum Beispiel, wenn ich, sieht man hier wahrscheinlich noch so gerade Happiness ziemlich wahrscheinlich. Aber es gibt auch sowas wie Anger oder Surprise. Ich mache mal Surprise. Surprise, Score. Habe ich gut eintrainiert. Das zum Beispiel. Es ist halt eine ziemlich coole, oder ist ziemlich cool für so Demos, weil man könnte das dann eigentlich auch gleich in Surface Hub oder so installieren. Und es gab zum Beispiel auch noch eins, Emotion Match, nee, das nicht. Jetzt Surprise. Okay, wird nicht erkannt als Surprise. Ja, und da könnte man natürlich da durchgehen. Also ist natürlich bei Kollegen halt super, super witzig, kommt ganz gut an. Und ich glaube, da könnte man ziemlich viel Zeit damit verbringen. Was ganz cool ist, ist natürlich hier so ein Intelligent Mall Kiosk. Weil nehmen wir mal an, also ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber wenn ich in ein Shopping Mall reingehe, würde ich am liebsten dann gleich wieder weggehen, weil super viele Leute und dann so viele Optionen, wo sollte man denn jetzt hingehen? Und dann wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn dann so ein Kiosk ist, dann je nachdem, wie alt man aussieht, wie happy man ist, könnte man dann auch gleich etwas empfehlen. Dadurch, dass ich das ja schon im Voraus trainiert habe mit meinem Bild, wird dann auch hier gleich, oder könnte ich das dann so einstellen, okay, sobald Olivia Klose erkannt wird, wird dann etwas Bestimmtes angezeigt. Okay, ich bin in den letzten Minuten um 3 Jahre verjüngert. Ich brauche zum Beispiel eine Kaffeemaschine und könnte dann dementsprechend hier gleich dann eine Kaffeemaschine anzeigen lassen. Ich könnte das natürlich dann noch erweitern mit den Speech APIs, das heißt, kann dann per Speech oder per Sprache dann eben Feedback dazu geben, wie, oh, das ist ja viel zu teuer oder wow, das ist richtig super. Und dann daraufhin, das wird dann erkannt und dann per Text Analytics wird dann so eine Art Sentiment-Analyse irgendwie durchlaufen, um zu sehen, okay, kam das gut an oder nicht. Wenn nicht gut ankam, dann etwas anderes empfehlen. Diese APIs findet man zum einen natürlich unter den Cognitive Services, aber man kann das noch ein bisschen weiterziehen zu Machine Learning APIs. Und bei diesen Machine Learning APIs findet man dann Sachen wie Recommendations, was ich schon vorher erwähnt habe, oder eben Text Analytics. Je nachdem, wie viel Zeit, würde ich gerne noch mal kurz was zu Text Analytics zeigen, weil die meisten denken immer, Sentiment-Analyse, ja okay, ist jetzt nicht wirklich was Neues, hatten wir schon seit Jahren. Was ich aber hierbei ganz cool finde, ist dann sowas, was wir Keyword Extraction nennen. Und zwar nehmen wir mal an, wir wollen jetzt unser nächstes Hotelzimmer buchen, wollen herausfinden, okay, welches Hotel soll ich denn jetzt buchen? Und dann gibt es ja Seiten wie Booking.com und so, und dann sieht man all die möglichen Feedbacks wie, ah okay, das hat ein Rating von 8.9, das andere hat 6.5 und so weiter und so fort. Aber vielleicht legt man ja besonders Wert auf ganz bestimmte Sachen. Und da ist es dann interessant, gleich rauszufiltern, okay, was waren jetzt die positiven Sachen bei dem einen Hotel? Was waren die negativen Sachen bei dem einen Hotel? Und hier zum Beispiel, wenn ich schreibe, the hotel is super awesome because the bed was very comfortable, und das dann analysieren lasse, sieht dann, okay, Language Detected Englisch, okay, wird demnächst auch auf Deutsch erweitert. Sentiment, okay, recht positiv, also ich würde sagen richtig positiv, weil super awesome, ich weiß jetzt nicht, was man da noch besser machen könnte. Und hier wird dann auch hervorgehoben, was sind denn eigentlich die guten Sachen. Also Keyword Extraction, die zwei relevanten Sachen werden hervorgeholt, und zwar Hotel und Bed. Bed hier in diesem Fall war hier, eigentlich der das, was das Hotel so gut gemacht hat. Natürlich, vielleicht habt ihr das auch noch mitgekriegt mit diesem Bot, mit den Microsoft Bots, was hier natürlich ein bisschen witzig ist, weil kurz vor der Bild gab es ja auch diesen Twitter-Bot namens Tay, das ein bisschen schiefgegangen ist. Wir lernen natürlich aus diesen, aus den Fehlern, aber hier ist das natürlich ziemlich cool, also ideal für Callcenters zum Beispiel oder um eine Pizza zu bestellen, ohne da jetzt jemanden extra anrufen zu müssen. Und das kann man dann eben recht einfach hier dann anprogrammieren. Ich möchte das jetzt hier mal kurz zusammenfassen oder abschließen. Eine Frage, die ich ja schon vorher aufgegriffen habe, gerade wenn es um Azure Machine Learning geht, okay, wenn da jetzt ein Katalog an Dutzenden unterschiedlichen Algorithmen da liegt, welches von den Algorithmen soll ich denn jetzt hernehmen? Und da kann ich diesen Cheat Sheet auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ist ja so eine Art Entscheidungsbaum, wann welcher Algorithmus herzunehmen oder man hernehmen sollte. Auch sehr empfehlen kann ich diese dreiteilige Blog-Serie da unten. Da hat einer unserer Data Scientists genau erklärt, also dieses Data Science Team hat natürlich alle möglichen Kundenanfragen und wissen genau, okay, bei Marketing werden meistens diese Fragen gestellt, bei IoT wird meistens das gestellt und so weiter und so fort. Und zu den einzelnen Fragen wird dann auch aufgelistet, welche Algorithmen denn da eigentlich wirklich in Frage kommen oder da perfekt geeignet sind. Dann hier nochmal ein bisschen Selbstmarketing. Ich habe da mit einem Kollegen ein Video aufgezeichnet und habe da 45 Minuten lang ein bisschen über Machine Learning Algorithmen philosophiert. In anderen Worten, da haben wir mal die 5 typischsten Algorithmen hergenommen und visualisiert und erklärt, was denn da eigentlich passiert. Ja, das war's dann von meiner Seite aus. Studio.azureml.net, zu Hause ausprobieren. Ansonsten, diese zwei Links kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe da nämlich eine Machine Learning Blog-Serie am Laufen und dann natürlich der zweite Link zu dem Machine Learning Blog von Microsoft, wo alle möglichen Referenzen da auch stehen, wie zum Beispiel ThyssenKrupp Machine Learning einsetzt. Ja, danke vielmals.